Schon eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal da war. Schön, euch wieder zu sehen hier in der Gemeinde. Die Stühle stehen wieder anders. Wo ich das letzte Mal da war, war noch so mit Corona-Zeit und da hat sich einiges geändert. Und es, ich weiß nicht, wie es euch, ich sage jetzt einfach mal euch, geht, so irgendwo das Persönliche. Aber mir geht es fast, dieses Jahr hat es mich so irgendwie erwischt, heute Adventszeit. Zack, ist sie schon da. Ich war kürzlich vor eineinhalb Wochen in Afrika, in Namibia. Warm, 30, 35 Grad und dann komme ich zurück. Und dann haben die Vorbereitungen getroffen für Advent. Und ich habe gestern ein Video bekommen von ihrer Adventsfeier. Kurze Hosen, T-Shirt. Ich habe das irgendwie gar nicht so zusammenbekommen. Advent und heiß und hier jetzt kalt und zack, aber es ist tatsächlich so, es ist Advent. Heute der erste Advent und so ein Vers, der mich in Adventszeit immer wieder begleitet und ich habe mich gefreut, es ist auch jetzt der Wochenspruch für die neue Woche. Ein Vers, der mich immer wieder begleitet in Adventszeit, das ist dieser Vers aus Sacharja 9, Vers 9. Du Tochter Zion, freu dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Und das ist jetzt der Wochenspruch. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Ein Wort aus dem Propheten Sacharja. Was wissen wir denn von Sacharja? Hat jemand eine Idee? Prophet. Ja, ein Prophet, genau. Wann hat er gelebt? Wo hat er gelebt? In welcher Zeit? Damit wir das auch etwas einordnen können, was hier Sacharja damals im Volk Israel geschrieben hat. Ist ja immer wichtig. Ja, ziemlich fast getroffen. Super. Genau. Also Sacharja wirkte in der Zeit kurz nach dem babylonischen Exil. So etwa um 520 vor Christus. Da wirkte er in Jerusalem und war Zeitgenosse des Propheten Haggai. Und nach Sacharja 1 und war er der Sohn von Bechajas und Enkel Idos, das sagt jetzt nicht so viel. Er kommt wahrscheinlich aus einer Priesterfamilie heraus und war wahrscheinlich selbst Priester. Wir nehmen an aus dem Matthäusevangelium Kapitel 23, dass er keines natürlichen Todes starb, sondern von seinen Mitbürgern zwischen Tempel und Altar getötet wurde. Der arme Kerl. Jerusalem damals, babylonisches Exil, das heißt, Israel war damals genauso von außen bedroht wie heute auch. Wenn wir die Propheten nehmen, dann sehen wir auch, der Prophet Sacharja zählt Nachbarvölker auf, die Israel am liebsten wieder von der Landkarte gestrichen hätten und die Juden vernichtet hätten, damals schon, zur Zeit Sacharjas. Die Menschen waren heimatlos, sie waren vertrieben, sie waren gefangen, sie waren Sklaven. Es ging ihnen nicht gut. Die äußere Situation, die innere Situation war alles andere als rosig. Wer den Mund aufbegehrte, musste mit dem Tod rechnen. Das Volk Israel war in babylonischer Gefangenschaft. Und wie es in Gefangenschaft zugeht, können wir zum Beispiel nachlesen im Psalm 137. Die Bevölkerung als Gefangene, sie wurden zu Sklavenarbeit gezwungen. Am Ende des Tages waren sie dort an den Flüssen Babylons. Dort weinten sie und dachten zurück an ihre Heimat. Kann man ja nachvollziehen, dass man sich zurücksehnt, dass man zurückdenkt an das, wie es war. Und wir lesen da, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten, als wenn sie an die Heimat dachten. Unsere Hafen hingen wir an die Weiden dort im Lande. Denn daselbst hießen sie uns singen, die uns gefangen hielten und in unserem Heulen fröhlich sein, singet uns ein Lied von Zion. Die haben aufgegeben und ihre Peiniger drängten sie dazu, noch fröhliche Lieder zu singen. Wie kann man fröhliche Lieder singen, wenn man in Gefangenschaft ist, wenn man gepeinigt wird, wenn man gefoltert wird, wie soll man da noch fröhliche Lieder singen? Die haben gesagt, hey, auf, singt man noch fröhliche Lieder, die damals von Zion. Wie soll das gehen? Und die Spitze von allem, was sie gedacht haben, Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergelte, wie du uns getan hast. Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und zerschmettert sie an dem Felsen. Harte Worte. Aber da kommt etwas von der Bitterkeit, von der Traurigkeit, von der Wut zum Ausdruck über ihre Peiniger. Ich glaube, dass wir, die wir heute hier sitzen, so eine Situation wahrscheinlich noch nie erlebt haben. Wir denken manchmal auch schlimm über unsere Leute, die uns übel gesinnt sind, die uns vielleicht eine reingedrückt haben. Dann denken, haben wir manchmal vielleicht auch solche Gedanken, böse Gedanken. Aber hier in diesem Vers, wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und zerschmettert sie an dem Felsen. Da spüren wir etwas von Bitterkeit, von Wut. Was muss da passiert sein, wenn Menschen sowas ihrem Feind wünschen? Das können wir uns, also ich kann mir das nicht vorstellen, ich habe sowas noch nie erlebt. Und das schildert etwas die Situation, in der Zacharja gelebt hat. Das schildert uns, was die Menschen gefühlt haben. Und jetzt kommt dieser Vers, dieser Wochenspruch, kommt im Grunde genommen in diese Situation hinein. Aber du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel und auf einem jungen Füllen der Eselin. Tochter Zion, freue dich. Freue dich, jauchze. In einer Welt, wo Angst, wo Unfriede ist und so weiter, ist Freude angesagt. Und die Freude ist begründet. Und ich weiß nicht, in welcher Welt du momentan lebst, was dich alles bewegt, was dir vielleicht Angst und Unbehagen in dir auslöst. Sicher, die ganze Situation in unserer Welt, wo alles aus den Fugen gerät, man hat zumindest den Eindruck, es gerät alles aus den Fugen, und ich will jetzt das nicht alles aufzählen mit dem Ukraine-Krieg und Energie und alles, was da so hineinkommt. Aber vielleicht sind es ganz andere Probleme, die in deinem Leben da sind, wo die Angst machen. Vielleicht wünschst du dir einen Freund, vielleicht einen guten Schulabschluss. Vielleicht hast du mit Krankheit zu tun. Vielleicht hast du Probleme in der Nachbarschaft. Vielleicht suchst du eine Wohnung. Es gibt viele Themen, die einem Angst machen können. Und vielleicht darf dieses Wort heute Morgen in dein Leben hineinsprechen, so wie damals beim Volk Israel, die am Ende waren, wirklich am Ende. Tochter Zion, freue dich. Ich möchte mit euch diesen Vers anschauen, dieses Wort für Wort kurz durchgehen. Und wir beginnen mit dem Wort, also hier nochmal die Freude, genau. Freue dich, mach Luftsprünge. Luftsprünge zu machen, wenn es einem gut geht, ist kein Problem. Die Argentinier haben gestern Abend Luftsprünge gemacht nach dem 2-0. Aber wenn sie verloren hätten, weiß ich nicht, ob sie gesprungen wären. Keine Ahnung. Ob wir heute Abend Luftsprünge machen, so gegen 22 Uhr, mal schauen. Aber das sind ja Kleinigkeiten, sage ich mal. Was schätzt ihr, wie das Spiel ausgeht? 2-0 Spanien. Dann wird in Spanien Freude sein, bei uns ist Trauer angesagt. Aber wir haben Grund zur Freude. Also, es beginnt mit einem Siehe. Idu, griechisch Idu. Wenn wir in der Bibel Idu heißt oder Siehe heißt, aufmerken, Ohrenspitzen, die Antenne ausfahren. Das ist wie so ein Stoppschild oder Vorfahrt gewähren, was nach diesem Siehe kommt. Also das Siehe weist uns darauf hin, was danach kommt, hat Bedeutung, ist von größter Bedeutung. Das, was dann ausgesagt wird, darf ich nicht verpassen. Das darf ich nicht übersehen, einfach weiterfahren. Deshalb wird jetzt wird es mit einem Siehe eingeleitet, dass wir anhalten, die Augen und Ohren aufmachen. Fallen euch andere Worte ein, Bibelworte, wo es mit einem Siehe losgeht? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Offenbarung 3. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Johannes 1, 29. Siehe, jetzt ist der Tag der Gnade, der Tag des Heils. Wir haben verschiedene Bibelworte mit dem Siehe, wo uns einfach ganz bewusst herausrufen möchte, dass wir nicht gleich weiterlesen, drüber hinweglesen. Jesus gebraucht eine andere Redewendung, um auf wichtige Aussagen hinzuweisen. Jesus sagt nicht siehe, sondern er sagt wahrlich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Mit diesen Worten wahrlich, wahrlich, ich sage euch, leitete Jesus ganz besondere Aussagen ein. Sie sind wie so eine Art Rotstift, eine Markierung. Fallen uns Worte ein von Jesus, wo er sagt, wahrlich, 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 ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt. Dann geht's weiter. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Also ihr Lieben, immer merken wir uns das, wenn es siehe oder wahrlich heißt, wenn wir es lesen, dann gilt es ganz Ohr zu sein, genau hinzusehen. Denn jetzt kommt etwas Besonderes, was Bedeutung hat für unser Leben, was Außergewöhnliches. Und das zweite Wort heißt dein. Was ist dein von der deutschen Grammatik her für ein Wort? Possessivpronomen, wow, gleich richtig, Volltreffer. Was heißt das jetzt auf Deutsch? Besitzergreifendes Fürwort. Besitzergreifen, das hört sich ja schon, da nimmt jemand etwas in Besitz. Das zeigt eine Beziehung an. Es ist ein richtig, also Volltreffer, 100 Punkte. Es ist ein persönliches Fürwort und beschreibt zum Beispiel, wem etwas gehört. Beziehungsweise beschreibt auch die Art der Beziehung, ob es Nähe ist oder Distanz. Wenn Sie zu mir sagen, dein Sohn kommt, dann heißt das, da kommt nicht irgendwer. Da kommt jemand, der in einer Beziehung mit dir steht. Wie diese Beziehung aussieht, das ist noch offen. Aber da ist auf jeden Fall etwas da. Da ist eine Verbindung vorhanden. Ich kann antworten, jawohl, mein Sohn kommt. In Lukas 15, als der Sohn nach Hause kommt, sagt der Vater, siehe, mein Sohn war tot. Mein Sohn. Nicht irgendeiner. Da kommt eine Beziehung zum Ausdruck. Und von daher stellt sich die Frage, wenn es hier dein heißt, wie ist denn meine Beziehung zu diesem König? Kann ich sagen, es ist mein König? Wenn ich sage, das ist mein König, dann ist das eine ganz persönliche Aussage. Es heißt nicht unser oder dein, sondern dein ist etwas ganz Persönliches. Persönlicher geht es nicht, wenn ich sage, das ist mein König. Und dieser Gedanke des Persönlichen kommt auch in der Satzmitte zum Ausdruck, wo es heißt, wo kommt er denn hin? Zu dir. Dein König kommt nicht irgendwo hin, sondern er will zu dir kommen, zu dir persönlich. Er kommt nicht nur zu Hans und Isolde, sondern er will auch zu dir kommen. Und da wird deutlich, Gott liegt sehr daran, dass er eine persönliche Beziehung zu uns Menschen hat. Ihm liegt daran, dass es nicht nur so eine oberflächliche, lose Beziehung ist, so mal hin und wieder, sondern eine pulsierende, eine lebendige, eine konstante Beziehung. Zu dir, wenn es heißt zu dir, dann heißt das, dann ist das ganz nahe. Zu dir, das ist nicht auf Abstand, das geht nicht. Zu dir heißt in der biblischen Sprache, da geht es um eine Herzensbeziehung. Eine Beziehung, die sich nicht so nach Lust, Laune und Gefühl und Zeit und Laune richtet. Ich habe mich an das Wort erinnert, Neuen Testament, wo Jesus zum Zachäus sagt, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Nicht irgendwo, in deinem Haus. Das heißt so viel wie in dein Leben, in dein Herz, ins Zentrum. Jesus will zu mir kommen. So wichtig bin ich ihm. Ich bin ihm nicht egal. Er sieht mich, er weiß, wie es mir geht. Er möchte es mit mir zu tun haben. Biblischer Glaube ist immer Ausdruck einer persönlichen Beziehung zu dem lebendigen Gott. Eine persönliche Beziehung. Es ist eine Vertrauensbeziehung. Eine Beziehung, die sich im Vertrauen zeigt, auf das ich das vertraue, was Jesus gesagt hat. Und es ist eine Beziehung, die sich auch in tätiger Liebe sich wiederum ausdrückt. Wenn ich zu meiner Frau sage, ich habe dich lieb, und das zeigt sich nicht im Alltag, was hat sie dann davon? Was bringt das? Dann sind das doch nur leere Worte. Gestern Abend war meine Frau auf dem Adventsmarkt, also wir hatten gestern Adventsmarkt in Altheim, wir hatten da auch einen Stand, sie hat am Stand mitgeholfen und ich war nicht so lange dort, dann kam ich heim und wollte Geschirr in den Geschirrspüler einräumen. Ich habe eine Tasse Kaffee getrunken und dann wollte ich die Tasse gleich wegräumen. Dann mache ich den Geschirrspüler auf und dann macht Klack und dann wusste ich, aha, der Geschirrspüler ist gelaufen, war fertig, weil dann geht ja diese Klappe auf, bei unserem zumindest, ist gleich das Erkennungszeichen, das Geschirr ist sauber. Dann stand ich vor der Entscheidung, mache ich die Klappe wieder zu, Tasse oben auf die Arbeitsplatte, oder mache ich die Klappe auf und räume aus. Liebe zeigt sich im Dienen, ist nicht nur ein Gefühl. Liebe ist nicht nur ein Kuss und Liebe spielt sich nicht nur im Schlafzimmer ab. Auch in der Küche, an der Geschirrspülmaschine. Und genauso ist es auch mit Gott. Wenn ich mit Gott in einer Beziehung stehe, dann ist das nicht nur Beziehung am Sonntagmorgen im Gottesdienst, sondern dann ist das Ausdruck im Alltag, wie lebe ich da. Spiegelt sich das, was Jesus gesagt hat, wieder in meinem Leben? Das heißt nicht, dass ich perfekt sein muss. Aber kommt das da zum Ausdruck, mit diesem Beispiel eben, was ich eben gesagt habe mit der Geschirrspüler. Damit Sie jetzt nicht länger nachdenken, was ich gemacht habe, wie ich mich entschieden habe, ich habe die Geschirrspülmaschine ausgeräumt. Und das ist jetzt auch noch das Schöne, meine Frau heute Morgen hat sich bedankt. Sie hat es wahrgenommen. Sie hat es wahrgenommen, dass ich das gemacht habe. Und Gott nimmt das auch wahr, wenn wir für ihn unterwegs sind. Ist das nicht schön? Wer kommt denn da? Ein König kommt. Es kommt also nicht irgendwer zu mir, sondern der König selbst. Wer spielt denn von euch gerne Schach? Einer, zwei? Habt ihr schon mal gegeneinander gespielt? Da ist, weiß nicht, wie er heißt. Schon mal gegeneinander gespielt? Bestimmt schon mal, aber schon länger her. Das wäre wieder mal eine Runde wert, miteinander gegeneinander Schach zu spielen. Aber das Schachspiel nennt man ja das königliche Spiel. Es ist, ich finde es sehr anspruchsvoll, hat ein hohes Niveau. Man muss ja viel denken und vorausdenken und es ist vielfältig, überraschend, großartig. Es ist eben königlich. Aber auch deswegen königlich, weil unter den verschiedenen Figuren der König der wichtigste ist. Stimmt das? Ja, super. Also die Bauern, die rücken vor, die Läufer laufen hin und her, die Springer springen quer, die Türme ziehen irgendwie geraden und die Dame, die kann doch tatsächlich in alle Richtungen agieren. Die Dame besitzt den größten Vorteil, sie zu verlieren, ist ein herber Verlust. Aber wenn der König genommen wird, dann ist das Spiel aus. Dann ist das Spiel verloren. auch wenn noch so viele Figuren auf dem Feld stehen. So ist das auch im Leben, ihr Lieben. Gott ist unser König und er ist die wichtigste Person in deinem Leben und in dieser Weltgeschichte. Und wenn dieser König nicht mehr da ist, wenn wir ihn auf die Seite drücken, dann haben wir im Grunde genommen verloren. Aber Zechariah lässt uns wissen, dass dieser König zu uns kommen möchte. Es kommt der, von dem es heißt, dass die Erde der Fußschemel seiner Füße ist. Es kommt der, dem die Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Es kommt der, der ein ewiges Reich besitzt, das unzerstörbar ist. Weltliche Könige kommen und gehen. Ihre Reiche sind da und vergehen. Das sehen wir in der Kirchengeschichte. Throne werden gestürzt. Aber Jesu Königreich bleibt bestehen. Im Adventslied heißt es, o wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Wohl allen Herzen ins Gemein, da dieser König zieht ein. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster, früh und spät. So hat Georg Weisel im Adventslied gedichtet. O wohl dem Land, also glücklich dieses Land, die diesen König hat. Glücklich der Mensch, der diesen König kennt und ihn aufnimmt. Und damit sind wir beim nächsten. Dein König kommt. Er kommt zu dir. Wenn es kommt heißt, dann ist deutlich, dass ich der Passive bin und Jesus der Aktive. Er kommt, er ist der Handelnde, er ist der, der den ersten Schritt auf mich zumacht. Gott erweist seine Liebe darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, lesen wir im Römerbrief. An verschiedenen Stellen wird das deutlich, dass Jesus den ersten Schritt auf uns zumacht. Wo wir noch gar nicht an ihn gedacht haben, ist er schon da. Er kommt. Wohin kommt er? Zu dir. Und wozu kommt er? Er kommt, um dich zu umarmen. Nicht um dich wegzustoßen, nicht um dir eins über die Rübe zu hauen und dir die Leviten zu lesen. Er kommt zunächst einmal, um dich in die Arme zu nehmen und zu sagen, ich hab dich lieb. Ich bin für dich da. Du kannst mir vertrauen. Und dieser König, er meldet sich bei mir an. Er meldet sich an, nicht ich bei ihm. Und ich kann sein Kommen auch nicht aufhalten. Es ist nicht vermeidbar. Ich muss mich darauf einstellen, dass dieser König kommt. Natürlich kann ich ausweichen, ich kann die Tür zulassen und so weiter. Aber es kommt der Tag, wo das nicht mehr geht. Denn wir lesen im Wort Gottes, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Die Frage, die sich uns stellt, ist, ob ich bereit bin für eine Begegnung mit ihm. Oder ob ich ihm nur einen Stuhl anbiete und sage, nimm da mal Platz und wenn ich Zeit habe, komme ich mal. Gehen wir so mit Gästen um? Wenn wir Besuch bekommen, bieten wir ihnen einen Stuhl an und dann gehen wir, ja, ich gehe jetzt noch einkaufen und ich muss das und das noch machen. Und wenn wir vielleicht zurückkommen, ist der Gast nicht mehr da. Machen wir ja nicht. Aber manchmal machen wir es so mit Jesus, wir bieten ihm einen Stuhl an, bildlich gesprochen, und dann verschwinden wir wieder. Ich habe mal einen Spruch gelesen auf einer Karte, der heißt, Gott will uns oft besuchen, doch leider ist niemand zu Hause. Gott will uns oft besuchen, doch leider ist niemand zu Hause. Weil wir eben immer oft in Aktion sind, auf der Hetze, das und jenes noch schnell zu machen. Aber Gott will uns in der Stille begegnen und er lässt uns wissen, dass diese Begegnung wichtig ist, weil wir eben nicht vom Brot allein leben, sondern vom lebendigen Wort Gottes, von der Begegnung mit ihm. Der König kommt. Was findet er bei mir vor? Egal. Egal, was immer er auch vorfindet, er haut nicht wieder ab. Er verdammt mich nicht. Er zieht auch nicht die Nase hoch und denkt, oh weia, wie sieht's denn hier aus? schnell wieder weg. Da stinkt's. Nein, er will bei mir bleiben, mich zu dem machen, wie er mich jetzt schon sieht. Denn er sieht mich als sein Königskind. Und er will mir helfen, dass das immer mehr zum Ausdruck kommt, was er schon in mir sieht. Und nun zum Schluss wird dieser König noch beschrieben, er ist ein Gerechter. In Jesus ist diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen, wie wir gerade dann im Neuen Testament auch sehen. Denn er verkörpert die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Vor Gott gilt nur eine Gerechtigkeit und die hat einen Namen, Jesus. Paulus sagt, dass Jesus uns zur Gerechtigkeit gemacht ist. Mit unserem Tun und Lassen, mit unserem Werken, mit unserer Gerechtigkeit können wir vor Gott nicht bestehen. Aber Jesus ist diese Gerechtigkeit in vollem Maße. In ihm ist sie ganz vorhanden. Mit Jesus und nur durch ihn allein kann ich vor Gott bestehen. Niklaus Graf von Zinzendorf hat in einem Lied geschrieben, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Oder ich denke an Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Warum ist diese Freude da? Jetzt wird sie begründet. Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Ist das nicht großartig? Gott kleidet mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Nicht ich. Nicht ich ziehe mir diesen Mantel an. Er wird mir angezogen, wenn ich es zulasse. Er will aus Liebe zu mir seine Gerechtigkeit mir schenken. Er hält mir den Mantel der Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit hin. Ich muss nur noch reinschlüpfen. Eine weitere Beschreibung des Königs heißt, er ist ein Helfer. Brauchen wir Hilfe? Sind wir nicht selber groß? Kleine Kinder, irgendwann fangen sie an mal zu sagen, kann selber, kann selber, kann selber. Manchmal sind wir wie kleine Kinder. Worin kann Jesus uns helfen? Hat er überhaupt eine Ahnung, wie es heute zugeht? Jesus kann in allem helfen. Ob das Erziehung ist, in der Ehe, beruflich, dass ich mit mir selber nicht mehr klarkomme, im Selbstwert, in der täglichen Arbeit, im Blick für den Nächsten und so weiter. Jesu Hilfe ist ganz heilig. Brauchen wir Hilfe? Brauchen wir Unterstützung? Wir brauchen dort Hilfe, wo wir es alleine nicht hinbekommen. Ich habe vorhin gesagt, ich war in Namibia, habe da in der Vakanzzeit in der Stadtmission dort ausgeholfen und hatte da noch 2 Tage frei. Und dann habe ich ein Auto bekommen von jemandem, ein Jeep, eine riesige Kiste, braucht 18 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Solche Reifen hinten drauf und dann bin ich da auf eine Jagdfarm gefahren, 3,5 Stunden weg. Und am nächsten Morgen saß ich am Frühstück und dann kommt eine Angestellte und sagt, Sie haben hinten platt, keine Luft mehr. Ich bin aufgestanden, habe mir das angeschaut, platt. Jetzt stand ich da, was mache ich denn? Habe sofort gemerkt, ich brauche Hilfe, ich habe keine Chance. Ich sollte an diesem Tag wieder zurückfahren. Und dann kam ein Angestellter, ein Schwarzer, hat sich das angeschaut, hat einen Kompressor geholt, aufgepumpt. Dann hat er so 2,8 Atü oder sowas, Bar reingeblasen da. Und dann ist er mit seinem Ohr am Reifen entlang gegangen und hat er gehört, da fießt's. Dann ist er mit dem Auto, hat er gesagt, ich soll reinsitzen, etwas zurückfahren, bis man was sieht. Und dann bin ich gleich wenig zurückgefahren und hat einen Stift gesehen, Metallstift, da war etwa so lang drin gesteckt. Dann hat er eine Flachzange geholt, Korkenzieher und noch was anderes, eine Art Dübel und Klebstoff. Flachzange, den Stift rausgezogen, mit dem Korkenzieher, also richtiger Korkenzieher, reingetreten, dieses Loch. Dann hat er was anderes genommen und diesen Dübel draufgesteckt, Klebstreifen drauf, den Korkenzieher rausgetreten, dann mit aller Kraft, also wirklich da lag da auf dem Boden und im Dreck und das Ding reingedreht, aufgepumpt, Wasser drüber, alles klar, hält. Das hat keine 15 Minuten gedauert, war dieses Loch geflickt und ich konnte nachmittags wieder zurückfahren. Ist das schön, wenn man Hilfe erfährt. Ich hätte auch sagen können, lass mich mal machen. Ich krieg das schon hin. Es hat nicht hingehauen. Wie oft versuchen wir es ohne Jesus? Wir schaffen das schon. Wie viele Menschen versuchen es, in den Himmel zu kommen ohne Jesus? Viele wollen in den Himmel. In unseren Beziehungsschwierigkeiten und. Wie oft versuchen wir es ohne Jesus? Geben wir es zu, dass wir Hilfe brauchen? Er ist ein Helfer. Und Jesu Hilfe ist ganzheitlich, vollumfänglich, nicht eingeschränkt. Es gibt nichts, worin er nicht helfen kann. Für Jesus gibt es auch keine Grenzen. Er ist ein sogenannter Alleskönner. Provin hat ja diesen Alleskönner. Aber Jesus ist noch mehr als Provin. Er macht nicht nur Flecken weg. Jesus ist wirklich ein Alleskönner. Jesu Hilfe geht nie aus. Und er kommt nie an den Punkt, wo er mal sagen muss, sorry, keine Idee, kein Plan, das ist Jesus nicht. Jesus ist so groß, dass ihm das Kleinste nicht zu klein ist und er übersieht niemanden. Jeremia betet einmal die Größe Gottes an. Siehe, du hast Himmel und Erde gemacht und durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm ist dir kein Ding unmöglich. Du großer, allmächtiger Gott, dessen Name Herr der Herrscharen ist, groß an Rat und mächtig an Tat, der du Zeichen und Wunder tust. Oder ich denke an den Psalm 121, wo es heißt, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Jesus ist ein Helfer, er ist meine Hilfe. Im Adventslied, eine Strophe, auch vom erwähnten Lied, da heißt es, er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End erbringt, der halben Jauchz mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. Möchte ich einladen, diese Hilfe Jesus in Anspruch zu nehmen, ihn nicht stehen zu lassen. Und die Adventszeit ist uns, glaube ich, eine Hilfe, wo wir uns wieder darauf besinnen können, weil wir daran erinnert werden, durch den Adventskranz, durch Dinge, die wir vorbereiten, aber dass wir uns zuerst mal auf Jesus fokussieren und nicht auf andere Dinge. Dass wir bereit sind, einfach mal Dinge stehen zu lassen und nicht den stehen lassen, der mir das Leben gibt. Freude ist angesagt, ihr Lieben. Egal wie es aussieht, erinnern wir uns nochmal zurück ans Volk Israel in Gefangenschaft in Babylon. In diese Situation der größten Not sagt Zacharja dieses Wort, Tochter Zion, freue dich. Das gilt auch uns, gilt dir. Lasst uns beten. Jesus, danke, dass du der Herr bist und dass alles in deiner Hand ist, dass dir nichts unmöglich ist. Dass du unsere Gerechtigkeit bist, dass du ein Helfer bist und dass du unsere Situation siehst, jeder, wo er drin steckt. Danke, dass du zu uns kommen willst, dass wir dir nicht gleichgültig sind, dass du eine ganz persönliche Beziehung zu uns haben möchtest. Und hilf uns, dass wir diese Beziehung auch erwidern, dass wir dich nicht stehen lassen, sondern dass wir das andere mal stehen lassen, um dich nicht im Abseits stehen zu lassen. Danke für meine Geschwister hier in Herbrechtingen. Danke, dass sie hier Gemeinde leben möchten. Nicht nur hier in diesem Haus, sondern darüber hinaus. in den Familien, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Und ich bitte dich, dass du sie dazu segnest, dass du ihnen die Kraft, die Freude gibst, auch jetzt in dieser Adventszeit, dass sie jubilieren über all dem Guten, was sie in dir, was wir durch dich haben. Vielen herzlichen Dank. Amen.